Ziemlich beste Freunde. So lautet der Titel eines Filmes, der 2012 hier in Deutschland in die Kinos gekommen ist. Und wir haben hier das Bild vor Augen. Einige haben diesen Film vielleicht gesehen. Ich fand diesen Film sehr beeindruckend. Der Film beschreibt eine sehr ungewöhnliche Freundschaft. Sehr ungewöhnlich, und ich denke, man erkennt auch, warum ungewöhnlich. Zwischen zwei sehr ungleichen Männern. Felipe, 45 Jahre alt, adelig, hellhäutig, schwerreicher Unternehmer. Interessiert an Kunst, an klassischer Musik, beheimatet in der gutbürgerlichen, vielleicht sogar in der gehobenen Gesellschaftsschicht. Seit einem schweren Paragliding-Unfall ist er vom Hals an abwärts querschnittsgelähmt, ist also an seinen Rollstuhl gefesselt, und man kann sich vorstellen, wie so ein Unfall einen Menschen völlig aus der Bahn wirft. Jung, erfolgreich, reich und von jetzt auf gleich am Rollstuhl gefesselt. Lebenslang, rund um die Uhr auf die Hilfe anderer angewiesen. Ein Mann, der, als dann noch seine Frau stirbt, 2 Jahre später nach seinem Unfall an Krebs, in schwere Depressionen stürzt. Akut suizidgefährdet, keine Lebensfreude mehr. Zum anderen ist da Dries, 21 Jahre, dunkelhäutig, kleinkriminell. Er ist gerade aus einer 6-monatigen Haft entlassen, hat gesessen wegen Raubüberfall. Und nun ist er draußen als freier Mann angewiesen auf Sozialhilfe, und das Arbeitsamt verdonnert ihn, ein Vorstellungsgespräch anzunehmen, sich auf die Jobsuche zu machen. Und so geht er tatsächlich hin zu diesem Vorstellungsgespräch. Er erhofft sich gar nichts davon. Ganz im Gegenteil, eigentlich hat er gar keine Lust. Er geht nur hin, weil er diese Unterschrift braucht, damit ihm die Leistungen nicht gekürzt werden. Der querschnittsgelähmte Philipp sucht einen Pfleger. Einen Pfleger, der ihn rund um 24 Stunden am Tag betreut. Und der Form halber geht also dieser Dries zu diesem Felipe zum Vorstellungsgespräch. Da sind noch andere, die sich auch vorstellen möchten, die auch gerne den Job haben möchten. Er geht hin, um diesen Stempel, um diese Unterschrift zu bekommen. Das Vorstellungsgespräch ist eine Katastrophe. Er benimmt sich wie ein Rüpel. Er macht sich über diesen Felipe lustig. So bekommt man keine Jobs. Zu seiner Überraschung aber wählt Felipe genau diesen Rüpel Dries zu seinem neuen Pfleger aus. Von allen Bewerbern, muss man sagen, so stelle ich mir das vor, ist er der Letzte, den ich wahrscheinlich nehmen würde. Der ist unqualifiziert, der hat keine medizinische Ausbildung, so ein Rüpel und kleinkriminell, das ist nicht sehr vertrauenserweckend, muss ich sagen. Der schwerreiche Felipe tut es aber trotzdem, er wählt also genau ihn ein, stellt ihn auf Probe ein. Warum? Weil er ist von ihm beeindruckt. Felipe hat kein Mitleid. Er braucht kein Mitleid von anderen Menschen, und dieser Felipe hat kein Mitleid. Ganz im Gegenteil, er amüsiert sich über ihn, er macht sich über ihn lustig. Und was ihn sonst noch beeindruckt, dieser Dries, der bringt in sein Leben neue Lebensfreude. Der bringt Pep in sein trüges, langweiliges Leben hinein. Hier prallen zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Ich habe mir gestern nochmal die Person hinter dem Film angeschaut, und der Film ist ziemlich authentisch. Die sind wirklich so miteinander umgegangen. Und die Freundschaft besteht bis heute. Mit der Zeit entsteht also aus diesem professionellen Verhältnis zwischen dem Rüpel und dem Adeligen eine Freundschaft. Sie reisen zusammen, sie unternehmen rasante Spritztouren im Maserati. Auch Paragliding steht auf dem Programm. Felipe führt Dries an Kunst, an klassische Musik heran. Und man kann sich vorstellen, diese Unterschiedlichkeit der beiden führt zu ganz vielen komischen, zu sehr vielen amüsanten Ereignissen. Und dabei war es sicherlich nicht immer einfach zwischen den beiden. Ganz im Gegenteil. So eine Unterschiedlichkeit, das reibt sich. Und wer hätte am Anfang daran geglaubt, dass es überhaupt funktionieren würde zwischen den beiden? Eigentlich sah es eher danach aus, dass dieses Experiment grandios scheitern würde. Aber ganz im Gegenteil, die Freundschaft, eine Freundschaft, die nur möglich war, weil beide bereit waren, sich auf den anderen einzulassen, sich in den anderen zu investieren, Hürden, Vorurteile, Hemmungen zu überwinden, weil beide bereit waren, in den anderen zu investieren. Und Gottesdienst. Und ich danke dir, Tobias, dass du uns schon so ein bisschen mit reingenommen hast in dieses Thema, in andere investieren, und zwar bedingungslos. Und normalerweise, wenn ich an Investieren denke, an Investments, und du hast es auch gesagt, Tobias, dann denke ich an die Finanzwelt. Ich denke an Aktien, ich denke an Finanzen, an irgendwelche Anlageprodukte. Ich kenne mich in der Finanzwelt nicht so gut aus, aber eins weiß ich, wenn ich investiere, dann erhoffe ich mir satte Gewinne. Die Investition soll für mich arbeiten. Und ich frage mich dann, wo bekomme ich das meiste aus meinem Einsatz heraus? Wo bekomme ich den größten Gewinn? Ich frage mich auch, wie hoch sind die Risiken? Wie vermeide ich Verluste? Heute Morgen will ich aber nicht über diese Art von Investitionen sprechen. Es geht um Menschen, in die ich investiere, indem ich ihnen etwas von meinem kostbarsten Gut, das ich überhaupt besitze, abgebe, indem ich ihnen mit meinen Gaben und mit den Fähigkeiten, die ich habe, helfe, da, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie auf Hilfe angewiesen sind, indem ich ihnen etwas von meinen Mitteln abgebe, von dem, was mir gehört, sei es Finanzen, sei es irgendwas anderes, um ihre Not, um ihren Mangel zumindest ein wenig zu lindern. Und wenn diese Investitionen auch noch freiwillig sind, wenn diese Investitionen bedingungslos sind, dann bezeichnet es ist eine tätige Liebe, es ist kein romantisches Gefühl. Und ich glaube auch hier bei den beiden, das war anfangs kein romantisches Gefühl. Es ging tatsächlich darum, einander zu helfen, ganz tätig, ganz praktisch. Nächstenliebe bedeutet, ich investiere in meinen Nächsten all das Gute, das ich aufbringen kann, ganz uneigennützig, ganz bedingungslos. Und dabei fragt die Nächstenliebe nicht danach, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus? Diese Investition strebt nicht nach dem eigenen Gewinn, sie strebt nach dem Gewinn des Nächsten. Dein Nächster kann jeder sein. Es geht also um dieses bedingungslose Investieren in andere. Und ich möchte uns den Ausgangsvers für die Predigt vorlesen. Wir finden diesen Vers im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, den Vers 10. Wir können hier mitlesen, da heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Petrus fordert die Leser seines Briefes auf, einander zu dienen, mit der Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Ich möchte gerne dieses Wort Gabe etwas weiter fassen heute Morgen. Petrus fordert uns also auf die Zeit, die Gott uns gegeben hat. Und wir alle haben dieselbe Zeit, 24 Stunden am Tag, die Lebenszeit, aber auch die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, die Talente, die Gaben, all das, was Gott in mich hineingesteckt hat und die Mittel, die finanziellen und alle anderen Mittel, die man sich vorstellen kann. All das, was Gott in mich investiert hat, es nicht nur für mich zu behalten, es zu horten, es für mich arbeiten zu lassen, es für mich anzulegen. Nein, ganz im Gegenteil, es zu investieren. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von Gott. Das lesen wir hier in diesem einen Vers. Wir sind nur die Verwalter dieser Gaben und Geschenke. Und Petrus sagt, ein guter Verwalter investiert diese Gaben nicht nur für sich selbst. Ja, auch für sich selbst, aber nicht nur, sondern auch für andere. Es ist ein Geben und Empfangen. Und die Ausgangsfrage, die ich heute Morgen über die Predigt stellen möchte, ist diese, warum überhaupt in andere Menschen investieren? Die Bibel dazu auf, warum schreibt Petrus das hier? Wir lesen das auch an ganz vielen anderen Stellen, warum? Und ich denke, es gibt tausende und noch mehr Gründe, warum. Drei möchte ich heute nennen. Das erste ist, in andere investieren, weil andere in mich investieren. Ich investiere mich in andere, weil andere sich eben. Da ist zuallererst Gott, der sich in mich investiert hat, der mir mein Leben geschenkt hat, der mich wunderbar und einzigartig gemacht hat, so wie wir das im Psalm 139 lesen, der mir meine Lebenszeit geschenkt hat, mein Potenzial, meine Gaben und Fähigkeiten, die Talente, die Mittel, die ich habe. Dann sind da aber noch andere Menschen, die in mich investieren. Und so basiert unser ganzes Leben täglich auf einem Geben und auf einem Nehmen, auf Interaktion, auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Menschsein lässt sich gar nicht ohne diese Beziehungen denken. Wir sind soziale Wesen, von Gott auf Beziehung hin geschaffen. Und einer meiner Lieblingszitate bringt das wunderschön auf den Punkt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagt, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Ich finde dieses Zitat so tiefsinnig, da steckt so viel drin. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Erst in der Begegnung zu einem Du werde ich selbst zum Mensch, weil wir soziale Wesen sind, weil wir Beziehungswesen sind. Und so möchte ich heute Morgen diese Formel aufstellen. Ich bin, weil sich andere in mich investieren. Ich bin, weil sich andere in mich investieren. Ich existiere nur, weil andere zu meinem Dasein beigetragen haben. Das hört sich sehr philosophisch an. Ich bin, der ich bin, weil andere es gut mit mir meinten. Angefangen mit Gott, dann aber ganz viele Menschen, die in meinem Leben investiert haben. Die an mich geglaubt haben, die mich gefördert haben, die mich geprägt haben, die mich korrigiert haben, die mich unterstützt haben. Das sind meine Eltern. Sie sind der Grund, warum ich überhaupt da bin. Sie haben all ihre Kraft, ihre Zeit in mich investiert, in eine gute Erziehung. Sie haben überhaupt dazu beigetragen, dass ich heute lebensfähig bin, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann. Da sind die Mitarbeiter in den Kindergottesdiensten. Und wir haben gerade parallel Kindergottesdienst. Diese Mitarbeiter leisten einen der wichtigsten Aufgaben im Reich Gottes, indem sie die Kinder auf Christus hinweisen und ihnen zeigen, wie leben, weil Mitarbeiter sich in mich investiert haben. Da sind die vielen Lehrer, die ich in meinem Leben hatte. Lehrer, die mir Dinge beigebracht haben, damit ich heute der bin, der ich bin. Freunde, Mentoren, Förderer, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind, die zu mir gehalten haben, wenn ich mal mies gelaunt war, wenn es mir mal schlecht ging. Da sind meine Dozenten, meine Professoren, die mich menschlich und fachlich auf meinen Beruf vorbereitet haben. Da ist mein Sohn. Und ich kann mir mein Leben ohne die beiden gar nicht vorstellen. Was wäre ich ohne Romy, die so viel in mich selbst investiert? Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, darüber zu berichten, was sie alles in mich investiert. Da seid ihr als Gemeinde, hier in Rheinbach. Und ich kann euch sagen, Romy und ich, wir fühlen uns richtig wohl bei euch. Ihr tut uns gut. Wir erleben es als ein großes Geschenk, wie ihr euch Zeit, Freundschaft, Einteilnahme. Und so erlebe ich und wir und jeder von uns, dass es immer Menschen gibt, die in uns investiert haben und dazu beigetragen haben, dass wir heute der sind, der wir sind. Ich bin, weil sich andere in mich investieren. Der querschnittsgelähmte Philipp brauchte Dries. Er brauchte ihn, um seine Depression zu überwinden. Er brauchte ihn, um neue Lebensfreude zu bekommen. Und Dries hat sich mit all seiner Kraft, mit seiner Zeit, die er hatte, mit seinem Humor, mit seiner Lebensfreude in diesen Philipp investiert. Er hat ihm seine Hände und seine Füße geliehen, weil er selbst seine nicht mehr benutzen konnte. Umgekehrt brauchte Dries Philipp. Er hat ihm geholfen, von der schiefen Bahn runterzukommen. Er hat ihm den Weg zur Musik, zur Kunst eröffnet. Er hat ihm dabei geholfen, ein Leben mit beiden Beinen im Leben zu führen. Und weil Philipp an ihn geglaubt hat, da bei diesem Vorstellungsgespräch, und ihm diese Chance gegeben hat, steht Lies heute auf eigenen Beinen. Er ist heute erfolgreicher Unternehmer. Liebe Gemeinde, wir sind immer auf andere angewiesen. Wir sind immer das Ergebnis dessen, dass. Deshalb möchte ich uns heute Morgen diese erste Frage mitgeben. Wer sind die Menschen, die sich in deinem Leben investiert haben, die sich in dich? Eins steht fest, diesen Menschen hast du einen Großteil des Lebens zu. Und ich meine, wir dürfen nie vergessen, was Gott, aber auch was andere. Und vielleicht wäre es einmal an der Zeit, ihnen persönlich dafür zu danken. Zu danken dafür, dass sie ihre Zeit, ihre Kraft in mich zu investieren. Das ist der erste Grund. Ich investiere mich in andere, weil andere sich zuerst in mich investiert haben. Ich komme zum zweiten Grund. Ich investiere mich in andere, weil es mir bestimmt ist. Petrus ruft uns zu, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Es ist eine Aufforderung. Ich bin von Gott beauftragt, mich in andere zu investieren, anderen zu dienen. Und diese Aufforderung, die korrespondiert mit dem Gebot der Nächstenliebe. Und wir wissen, die Nächstenliebe, die Liebe zu Gott und die Liebe zu sich selbst, diese Trias, das ist das Höchste, hat es als das höchste Gebot überhaupt bezeichnet. Und wie ich anfangs gesagt habe, Nächstenliebe ist tätige Liebe. Es ist nicht unbedingt ein romantisches Gefühl. Nein, es ist eine praktische, eine dienende, eine investierende Liebe. Liebe deinen Nächsten heißt, investiere dich in ihn. Mit deiner Zeit, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Mitteln. Es ist meine Bestimmung als Christ. Und wer sagt, ja Herr, ich möchte dir folgen, der erklärt sich gleichzeitig bereit, seinen Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Nachfolge und Nächstenliebe gehören eng zusammen. Und für Christus ist es das höchste Gebot. Für ihn ist Nächstenliebe keine Option aus vielen. Sie ist nicht etwas, was man eventuell auch noch machen könnte, wenn einem gerade danach ist, wenn ich irgendwie gerade Lust und Zeit habe. Ganz im Gegenteil, sie ist Kern des christlichen Glaubens, zusammen mit der Liebe zu Gott und der Liebe zu sich selbst. Diese Liebe ist die Quintessenz des Christentums. Sie ist das höchste Gebot. Und Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 34 und 35 können wir es nachlesen. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe zueinander ist unser Markenzeichen. Dafür stehe ich. Dafür stehen wir als Christen, als Gemeinde. Daran soll man uns erkennen. In dem Märchen Der alte Großvater und der Enkel, da beschreiben die Gebrüder Grimm die Lieblosigkeit, die man so in Familien erleben kann. Da ist der alte Großvater, der seine Suppe kaum vernünftig alleine essen kann. Er verschüttet ständig seine Suppe, er sabbert und es sieht einfach nur ekelhaft aus. Sein Sohn, seine Schwiegertochter, offenbar haben sie zusammen gewohnt. Sie ekeln sich davor und sie verbannen den Großvater hinten in die Ecke hinter den Ofen. Da soll er sich hinsetzen, da soll er seine Suppe schlürfen. Sie wollen diesen Anblick einfach nicht mehr vor Augen haben. Und als der alte Großvater dann eines Tages noch seine Suppenschüssel zerbricht, bekommt er einen Holznapf. Daraus muss er also von nun an essen. Robust, der geht nicht mehr kaputt, einen Holznapf. Einige Zeit später beobachten die Eltern, wie ihr vierjähriger Sohn kleine Holzbretter zusammenträgt. Dabei beobachten, fragen sie ihn, was machst du da? Warum trägst du diese ganzen Holzbretter zusammen? Und er sagt ihnen, ich baue ein Tröglein. Ich baue ein Tröglein und daraus könnt ihr essen, wenn ich groß bin. Die Eltern als Vorbild dieser Lieblosigkeit hier in diesem Moment. Und von diesen Worten getroffen, fangen sie an zu weinen, so beschreiben es uns die Gebrüder Grimm, und holen ihren Großvater zurück an den Esstisch. Und ich finde, diese Geschichte beschreibt ganz eindrücklich unsere menschliche Realität. Sie beschreibt die Lieblosigkeit der Menschen. Es ist erschreckend, aber wir behandeln uns gegenseitig manchmal wie Tiere und noch viel schlimmer. Und das größte Leid, das die Menschen erleben, die größten Schmerzen, die größten Verletzungen, fügen sich Menschen gegenseitig an. Und täglich werden wir mit diesen menschengemachten Tragödien und Katastrophen konfrontiert. Man muss nur in die Zeitung schauen, man braucht nur den Fernseher anzumachen und schon werden wir überschüttet mit all dem Leid und den Tragödien, die nicht hätten sein müssen. Auch unsere Gesellschaft, das ist irgendwie mein Eindruck, wird immer roher, immer gleichgültiger, immer abgestumpfter. Was kümmert mich mein Nächster? Ich bin mir selbst mein Nächster. Christus stellt dieser Gleichgültigkeit, diesem nächsten Hass, die Nächstenliebe entgegen. Und diese Nächstenliebe durchbricht den Teufelskreis der Gleichgültigkeit. Sie entlarvt Aggression, sie entlarvt Lieblosigkeit. Und deshalb, genau deshalb, liebe Gemeinde, fordert uns Christus auf, den Nächsten zu lieben, in den Nächsten zu investieren, dem Nächsten beizustehen, weil Gott sich selbst in unserer tätigen Liebe am Nächsten offenbart. Er zeigt sich in unserer investierenden Liebe am Nächsten. Da wird Gott, da wo wir die Hemmungen überwinden, die Hürden überwinden und in andere Menschen investieren. Das ist unsere Bestimmung als Christen. Wir sind Botschafter und Träger der Liebe Gottes. An eurer Liebe zueinander werden die Menschen erkennen. Petrus fordert uns auf, dient einander. Investiert euch in andere, denn das ist eure Bestimmung. Und so lautet meine zweite Frage heute Morgen: Wer sind die Menschen, in die du dich investierst? Ich darf es ja erleben und ich weiß, viele von euch investieren sich. Ihr opfert eure Zeit, eure Kraft, eure Fähigkeiten, eure Mittel für andere auf. Und ich freue mich sehr, das auch hier im Gemeindekontext mitzuerleben, wie viele hier mitarbeiten und dabei in ihren Nächsten investieren. Einige setzen sich in der Flüchtlingsarbeit ein, manche engagieren sich in Vereinen, in anderen Einrichtungen. Vielleicht legt Gott dir heute Morgen jemanden aufs Herz, in den du dich investieren könntest, dem du ganz praktisch, vielleicht ein Arbeitskollege, ein Nachbar, der in Not ist. Da sind die Kinder im Kindergottesdienst, die vielleicht mitarbeiten. Da sind Asylsuchende, und wir erleben das auch hier in Rheinbach hautnah mit, die Hilfe brauchen, ganz unterschiedliche Hilfe. Angefangen von humanitärer Hilfe bis hin zu Amtsgeschäften. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich in andere zu investieren. Jeder kann etwas geben. Es gibt keine Entschuldigung. Denn in jedem hat Gott irgendetwas, Gaben und Fähigkeiten. Und das ist der zweite Grund, warum ich meine, wir herausgefordert sind, in andere zu investieren, weil es mir als Christ, an der Liebe wird man uns erkennen. Ich komme zum dritten und letzten Grund. Ich investiere mich in andere, weil es mir gut tut. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich möchte keine falsche Illusion erzeugen, weil es mir gut tut. Das hört sich irgendwie so einfach an, fast schon romantisch. Aber sich in andere zu investieren, ist keineswegs leicht. Ganz im Gegenteil, es ist mit Kosten verbunden. Es kostet Zeit und Kraft. Es kostet Geld oder andere Mittel. Es kostet vor allem Überwindung. Wer putzt schon gerne das Klo? Wer sortiert schon gerne Altkleider in der Altkleiderstube? Wer gibt sich schon gerne mit gescheiterten Existenzen ab? Was werden die anderen denken, wenn ich mich zu den Obdachlosen setze und mit ihnen Zeit verbringe? In andere zu investieren, kostet Überwindung und es kann sehr anstrengend sein. Und dennoch bin ich davon überzeugt, im Dienen liegt ein großer Segen. Einer meiner eigenen persönlichen, intensivsten und eindrücklichsten Erfahrungen, die ich in der Nächstenliebe sammeln durfte, war während meines freien sozialen Jahres in Kanada. Und da sind wir mit einem Team wöchentlich auf die Straße gegangen zu den Obdachlosen. Und in Kanada ist es vor allem unter den Indianern ein Riesenelend. Nicht, weil sie nicht überwinden können, was man ihnen angetan hat. Völkern, Indianer als Obdachlose, die Städte sind überall anzutreffen. Gescheiterte Existenzen, kaputte Menschen. Sie werden zwar vom Staat entschädigt und sie bekommen richtig viel Geld, aber sie haben nicht gelernt, damit umzugehen. Es wird versoffen, es wird in Drogen. Und so sind wir also mit einem Team jede Woche auf die Straße gegangen zu diesen Menschen. Und ich muss euch sagen, es hat mich immer wieder Überwindung gekostet, mich aufzurappeln und mich zu diesen Menschen zu begeben. Das macht keinen Spaß, sich mit diesen stinkenden Menschen abzugeben, diesen gescheiterten Existenzen, die kaputt sind, die manchmal dreist sind. Es hat Überwindung gekostet. Und dennoch, und das ist ein Geheimnis, ich habe selbst so viel Freude, so viel Erfüllung darin gesehen, darin erfahren, die durch nichts anderes in der Welt aufzuwiegen ist. Ich habe persönlich erlebt in diesen Begegnungen, wie Gott anwesend ist, wie sich Gottes Liebe in diesen Begegnungen gezeigt hat. Nicht nur durch meine Liebe, sondern weil ich ganz viel. Und deshalb kann ich sagen, nein, es ist nicht einfach, sich in andere zu investieren, aber es tut gut. In andere zu investieren macht uns nicht ärmer. Im Gegenteil, es macht mich reicher. Und es ist ein Geheimnis, das sich durch viele Lebensbereiche hindurchzieht. Man erntet, sät, wird Liebe ernten. Wer andere mit tätiger Liebe segnet, wird selbst ein Reich. Anderen mit Hilfsbereitschaft begegnet, wird in seinem Leben viel Hilfe und Unterstützung erfahren. Und im Gegensatz dazu, wer Gleichgültigkeit, wer Lieblosigkeit, wer Hass sät, er wird genau das ernten. Und ich bin überzeugt, uns entgeht ein großer Segen, wenn wir nicht bereit sind, uns in andere zu. Ein ganz einfaches Beispiel, das Beispiel unserer Kinder. Wer ein leichtes und bequemes Leben haben möchte, der sollte ledig bleiben und keine Kinder bekommen. So wird man nachts nicht geweckt von irgendwelchen schreienden Plagen. Man braucht keine Windeln zu wechseln. Man spart sich viel Geld. Vor allem spart man sich die Pubertät. Kinder großziehen ist anstrengend. Die Eltern unter uns wissen das. Bewusst auf Kinder zu verzichten, aus Bequemlichkeit oder welchen Gründen auch immer, bedeutet aber, dass man sich selbst um viele wunderbare Erlebnisse und Erfahrungen bringt. Und so anstrengend Kinder manchmal auch sein mögen, sie sind ein Segen für ihre Eltern. Sie sind für ihre Eltern eine Quelle der Erfüllung, des Glücks und der Freude. Und da spreche ich aus kleiner Tim, der hat's faustdick hinter den Ohren. Der kann ziemlich frech sein. Und trotzdem erlebe ich es als einen großen Segen, als einen großen Gewinn, zusammen mit Romy, mit meiner Frau. Sich in andere zu investieren, ist anstrengend. Nächstenliebe kann auch wehtun, kann auch schmerzhaft sein. Aber ich bin davon überzeugt, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit sind dazu die schlechteren Alternativen. Ich möchte diesen Gedanken gerne mit einem Zitat von C.S. Lewis nochmal auf den Punkt bringen. Und er schreibt das hier wunderschön. Wer liebt, geht das Wagnis ein, sich verletzlich zu machen. Egal, was du liebst, dein Herz wird ganz sicher verwundet und vielleicht sogar zerbrochen. Wenn du aber dein Herz intakt lassen willst, dann verschenke es an niemanden, nicht einmal an ein Tier. Wickle es sorgfältig ein in Hobbys, in kleine Luxusartikel, in Genussmittel. Vermeide jegliche Beziehungen, versperre es sicher im Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, starr, luftdicht, wird dein Herz, nein, es wird nicht zerbrochen werden, aber es wird verhärtet, undurchdringlich, rettungslos verloren. Das ist der dritte Grund. Ich investiere mich, weil es mir persönlich selbst gut tut. Und so möchte ich heute Morgen mit diesem Fazit schließen. Möchtest du dir selber etwas Gutes tun, dann investiere dich in, was man sät. Und das übrigens, und ich habe mich ein wenig damit beschäftigt, ein wenig recherchiert, Psychologen empfehlen es, geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Erfolgsrezept vieler erfolgreicher Menschen. Sie sind freigebig und sie investieren sich in andere.